Herrschaften, bevor es losgeht mit den Sofa-Quarterbacks, auf sportradio360.de ein Hinweis auf unseren neuen Sponsor Athletic Greens. Findet man unter, Achtung, die URL ist wichtig, athleticgreens.com/sportradio-nfl in einem durchgeschrieben. Und was findet ihr dort? Dort findet ihr AG1. Wofür brauche ich das? Neues Jahr, neue Routinen, hoffentlich bei euch auch. Mehr Sport, besser essen, ganz wichtig, und besserer Energiestoffwechsel. Und da hilft euch AG1. Was ist das? Naja, es ist ein Drink, ein Pulver, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser einmal am Tag. Dauert weniger als eine Minute in der Zubereitung. Und ich nehme das halt eben in der Früh, da passt es ganz gut, weil ich bin ja ein Frühläufer. Frühlauf nüchtern, hat mir mein Triathlon-Coach vor gefühlt 48 Jahren gesagt. Das mache ich jetzt auch noch. Und danach gibt's AG1, weil da kriege ich all das zurück und mehr, was ich davor verbraucht habe. athleticgreens.com/sportradio-nfl. Was ist das Lässige bei AG1? Naja, ihr könnt es risikofrei und flexibel testen. Erstmals, die Jungs von Athletic Greens sind so überzeugt davon, dass das Ganze richtig rockt, dass ihr eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt. Komplett risikofrei, 2 Monate lang testen. Ihr bekommt das Geld zurück. No questions asked, wenn ihr nicht zufrieden seid. Und wer ein Abo abschließt, ganz entspannt nach Hause geliefert, abbestellen oder pausieren, jederzeit möglich. So, und jetzt zu euch. Was gibt's für euch? Das Angebot für die Sportradio 360 Community auf athleticgreens.com/sportradio-nfl. Ein kostenloser Jahresvorrat Vitamin D2 und K2, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt. Und AG1 im praktischen Reiseformat zu jeder Mitgliedschaft gibt's 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Also, athleticgreens.com/sportradio-nfl. Nochmal 90 Tage komplett risikofrei testen, Nährstoffversorgung unterstützt mit AG1 und so stark ins neue Jahr starten und gleichzeitig eine neue Routine beginnen.
Attention. Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football. Attention.
Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert 4 Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football zum Finale der College-Saison 2022. Wir nehmen es direkt mal vorweg. Es hat die Erwartungen, die Silvester aufgebaut wurden, nicht ganz erfüllen können. Aber ja, darüber wollen wir versuchen zu reden mit unseren drei Experten. Zum einen Sal Mita von Sport Eagle TV. Sal, Texas hat weiterhin die Chance, die erste Mannschaft aus Texas zu sein, die im neuen Format Meister wird. Hello, Sal.
Hook 'em, you all. Servus, guys. Listen, no, it has nothing to do with Texas. It's TCU. Wrong color, wrong team, and at least they wouldn't embarrass themselves that way. But we can talk about that.
Dann haben wir Jan Wegwert am Start. Der kennt die Position, wo TCU steht, aus diversen letzten Jahren mit Nebraska. Hallo, Jan.
Ne, solche Klatschen gab es selten. Drama gab es nicht. Moin, moin. Aber TCU ist immer noch way better than Texas. Way better.
Und Christian Schimmel von der Draft.de ist auch dabei. Hallo, Christian.
Ja, ich bin neidisch und eifersüchtig. Roquan Smith tackelt Menschen, kriegt 100 Millionen. Ich tackle hier seit Jahren im Podcast alle wichtigen und unwichtigen Themen und liefere darüber die besten Wortspiele der deutschen Podcast-Szene und ich kriege keine 100 Millionen. Schönen guten Tag.
Beschwer dich bitte beim Producer. Gut. Wir haben, Jan, heute Nacht ein ganz spannendes 65-7 gesehen. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, bei 24-7 saß ich hier irgendwann heute Nacht kurz vor drei und dachte so, TCU, zeig mir bitte irgendwie, dass ihr in 24-10 draus machen könnt, dann gebe ich euch im dritten Quarter eine Chance. Und TCU meinte, nee Junge, geh ins Bett, weil in den letzten zwei Minuten gab es dann noch zwei Touchdowns für Georgia und mit 38-7 war die Messe nicht nur in einer Religion gelesen, Jan.
Nee, nicht zugunsten der texas-christianischen Religion, wenn man das so sagen will. Ja, aber natürlich ein ziemlicher Downer nach den beiden Halbfinals, die ja sehr dramatisch waren. Hat, glaube ich, niemand kommen sehen, dass das so ein Blowout wird, weil das ist ja nicht ein Blowout. Wir haben ja schon einige Blowouts erlebt in den letzten Jahren, auch im Finale, ne, dass Alabama über Notre Dame rüberrollt oder ähnliches. Aber ein 65-7, damit hat Georgia auch noch die 62 Punkte von Nebraska aus dem Fiesta Bowl 95-96 getoppt. Das gefällt mir außerordentlich nicht gut, muss ich ganz deutlich sagen.
Das ist aber
sagen.
Auch nicht dein Jahr, ne? Wenn wir irgendwie nee, Buffalo noch dazu nehmen und so.
Genau.
Ne?
Die Rekorde, was heißt Rekorde? Das war jetzt kein Rekord, aber das war halt ein quasi, also war ja noch vor BCS-Ära, aber ein de facto Championship-Game zwischen Nebraska und Florida. Und da ist man über die Fun-and-Gun-Offense von Steve Spurrier halt mit einem krassen Laufspiel und Tommy Frazier rübergerollt. Ja, dachte eigentlich, dass ein 62-24 halt für so ein mehr oder weniger offizielles Finale eine Bestmarke sein dürfte, die noch im Moment besteht. Aber 65-7 ist dann vielleicht doch nochmal was anderes. Ja, wo wollen wir anfangen, Nicola? Ich weiß nicht, wollen wir das Spiel jetzt einzeln durchgehen? Das Spiel ist schnell erzählt. Man könnte es mit den zwei Worten totale Dominanz umschreiben. TCU kam nie rein. Das kann man, glaube ich, so deutlich sagen. Wir hatten ja, oder ich denke, ich hatte ein bisschen Hoffnung und viele andere auch, als dann der Anschluss-Touchdown zum 7-10 kam, war der einzig gute Drive und der war halt quasi der bestand vor allem aus einem Big Play auf Darius Davis, wo es halt einen Coverage-Bust gab bei Georgia, wo zwei DBs auf Quentin Johnston gegangen sind und Davis dann halt außen total frei durch war. Ansonsten hat Georgias Defense das super sound gespielt, super diszipliniert, gar nicht mal groß besondere Sachen gemacht, haben weniger geblitzt als sonst, haben viel Spy gespielt gegen Max Duggan, das war einer der Punkte, den sie offensichtlich vermeiden wollten. Sie haben hervorragend verteidigt gegen Quentin Johnston, den Star Receiver, den ja, designierten First-Round-Pick, der nachher mit einem Catch für 3 Yards rausgegangen ist. Das ist vielleicht so ein bisschen die Statistik des Spiels, hatte ich gestern dann am Ende des Spiels nochmal so geschrieben. Das ist vielleicht, das sagt am ehesten aus, was diese Defense eigentlich geleistet hat. Wahnsinnig, also auch da sehr variabel, 2-Deep, 1-Deep Safety, haben Man und Zone gespielt, haben nicht so viel geblitzt wie sonst, haben viel Spy gespielt, ein bisschen abwartender gespielt. Das machte aber nichts, weil sie gerade durch die Defensive Tackles, nicht nur Jalen Carter, sondern auch seine Backups, Warren Brinson, Bear Alexander und Co., haben sie wahnsinnig viel Inside Pressure generieren können und das hat Max Duggan gekillt. Das hat man richtig gemerkt. Der ist ein guter Pocket Quarterback, also kann sich auch in der Pocket gut bewegen, ist ja sehr mobil, aber kann eben auch in der Pocket sich so durchschlängeln, aber Inside Pressure hat ihn gekillt. Über außen, das kriegt er ganz gut geregelt. Ja, und natürlich muss man trotzdem drüber reden, diese Offense, was die geleistet hat in diesem Spiel, das war ja wirklich absolut großartig. Also die Bulldogs-Offense, Stetson Bennett, das Laufspiel, die Receivers, Brock Bowers, der Tight End, der endlich mal, das haben wir ja im Halbfinale vermisst, da ist er nicht so recht ins Spiel gekommen, beziehungsweise nicht so recht eingebunden worden. Als Receiver / Tight End ist man da ein bisschen abhängig davon, dass man den Ball dann auch zugeworfen kriegt. Das war eine Klinik von Todd Monken vom OC, das muss man so deutlich sagen. Der hat etwas anders das Ganze angegangen, als ich das erwartet hätte. Hat halt versucht, das, was TCU gegen Michigan so gut gemacht hat, dieses Slanten der D-Liner und die Run-Blitzes und überhaupt die ganze Pressure, dieses ganze Downhill-Attackieren von den Linebackers, das hat er denen auf verschiedene Weise weggenommen. Erstens haben sie oft mit Sugar-Huddle gespielt, also ein Huddle und dann wirklich sofort an die Line laufen, gar nicht groß dann noch mit Motion oder ähnlichem, sondern einfach an die Line laufen und zack, Spielzug starten. Dadurch kann natürlich eine Defense sich nicht genau darauf einstellen. Sie kennt die Formation nicht. Sie hat ungefähr 1 oder 2 Sekunden dann eben Info, die Formation zu verarbeiten. Und das andere war Misdirection. Sie haben ganz, ganz viel gegen diese aggressive Frogs Front mit Misdirection agiert. Bootleg Passes, Zone Reads, immer viele Moving Parts in verschiedene Richtungen. so dass diese Linebacker halt nicht mehr einfach in die Gaps schießen konnten, sondern, ne, ich hatte das geschrieben als make them think. Die mussten halt nachdenken, welcher ist es jetzt, welcher dieser Spieler, welchen muss ich übernehmen? Und das war halt wirklich absolut großartig, wie er das konzipiert hat. Eine Spread Offense. Sie haben viel vertikal auch attackiert oder zumindest auch vertikal geschickt und dann eben underneath oder intermediate attackiert. Stetson Bennett hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Waren ein paar tolle Pässe auch dabei über die Mitte gegen Zone in relativ enge Fenster zwischen Linebackers und Safeties. Und was vielleicht noch, ich will jetzt nicht zu lang reden und den anderen auch noch was lassen, was vielleicht noch ein Punkt ist, den man erwähnen muss, den ich nicht erwartet hätte, weil das bei Michigan überhaupt nicht geklappt hat. Was bei Georgia hervorragend geklappt hat, war East-West-Plays. Das war eigentlich was ich völlig ausgeschlossen hatte gegen diese aggressive Front. Aber sie haben das eben dadurch, dass sie so viel Misdirection eingebaut haben, konnten sie eben auch East-West Sweeps nach außen, Sweeps mit dem Quarterback, die Tight End Reverses. Das hat hervorragend geklappt. Warum? Weil die O-Line einen absolut fantastischen Job gemacht hat. Die O-Line hat die Edges kontrolliert. Die O-Line hat Blitzes aufgenommen. Die O-Line hat Stetson Bennett eine Pocket gegeben. Und die O-Line hat auch wirklich hervorragend im Open Field, also ist ein Second Level gekommen, ist bei den Receiver Screens rausgekommen, bei Pulls rausgekommen, hat dann aber auch die Edges kontrolliert. Das war wirklich eine super Leistung dieser ganzen O-Line. Wer sich das nochmal angucken will, darf da gern auch mal insbesondere auf Broderick Jones, auf den Left Tackle achten. Das war absolut beeindruckend und das hat eben den Unterschied gemacht. Das ist das, was Michigans Top O-Line nicht gelungen ist. Hier hatte man natürlich Anschauungsmaterial. Todd Monken hatte Anschauungsmaterial aus dem Spiel gegen Michigan, hat darauf hervorragend reagiert. Das war einfach insgesamt, was Georgia dann Offense gemacht hat, unglaublich variabel, überhaupt nicht ausrechenbar. Die ganzen Play-Action-Pässe dazu haben die Linebacker vorn gehalten. Die Einbindung von Bowers auf verschiedensten Wege, Flat-Passes, Vertikal, Digs gegen Zone, wirklich dann das dauernde Attackieren der Seams, das war einfach eine super Leistung der ganzen Offense. Der Defense wohlgemerkt auch, aber wir waren gerade bei der Offense. Respekt, Georgia hat das krass dominiert und was das Schlimmste eigentlich war, dass sie, als sie ihre Second und nachher Third Stringer drauf hatten, die hätten das Spiel locker noch in die 70er schrauben können. Die haben auch dominiert, die haben absolut dominiert, die haben die Line dominiert, die Skillplayer haben dominiert. Das war wirklich eine absolute Gala-Vorstellung.
Ja, Sal, Gala-Vorstellung, in die Rekordbücher gespielt, zweiter Titel in Folge für Georgia, Dynasty wahrscheinlich, auch wenn die beinahe an einem Field Goal von Ohio State gescheitert wäre. Was bleibt von diesem Finale, Sal?
Hypno-Toad, hypno my ass, okay? Before I praise Georgia, let's break down TCU. So as I told you guys, and I know I'm supposed to be some kind of expert and break it down as beautifully as Jan did, so I'm not going to repeat it. But when I was watching the highlights this morning, and I try to watch highlights every morning without seeing any other clips, you know, ESPN's terrible. They'll show the trophy celebration of the winner, so then you already know. But this is the first time that I saw the highlights after 2 minutes, and I knew who was going to win. When TCU was not ready for that snap, and I'm not surprised. And by the way, Vlad McConkey, please tell me he's either the son or the grandson of Phil.
I don't think so. I'm not sure, but the Giants,
Phil McConkey. I should know. Yeah. Okay, so first of all, back to just quickly to Georgia. That's kind of cool that in Los Angeles, Phil McConkey scored. I mean, it was so close on this one Statue of Liberty play. Yeah, he almost scored. Yeah. And then he did score. So that's kind of cool now that, okay, so I'm Googling Vlad McConkey while I talk about him. Maybe one of you guys can do, let's see, I'm looking at Vlad McConkey. Okay, anyway, so.
He has a family or, that played football, but not Phil McConkey.
So he's not, no, okay, so he's not a Phil McConkey. Okay, Benji McConkey, Hinton McConkey. Okay, so he's from a football family. Okay. So anyway, so that sucks. Okay, so that's the end of that. Okay, so back to stick to the analysis, Sal. So if you saw the play and go back and see it, I'm sure you guys saw it. You know, the nose tackle was looking behind, and all of a sudden they could have snapped the ball with him not even turning around. Someone had to tell him to turn around, and they even showed it on the highlights that they weren't even ready. And but you know the coverage breakdown usually happens. The guy thinks there's safety help. He'll focus on the running back, and that happens. But just the fact that they weren't ready. We talked so much about Sonny Dykes and you know what they've done and Max Duggan, all that. If you can't be ready for the national championship game, an opponent like Georgia is going to kill you, and that's what they did. So, as much as we want to praise TCU, the two games that they had to win, this is a team that almost won the national championship, but they lost. They were 0-2 this season, the only two blemishes in championship games. They deserve to be in the playoffs. They showed they deserve to be in the playoffs, but for some reason, they didn't show up for any championship games this season. So that's all my analysis there because there's not much to say other than the fact when they got to 10-7, okay, wow, this is going to be Bennett versus Duggan. Great. But it didn't work out. Sounds Dynasty.
Das ist Käse. Weil wenn die für die entscheidenden Spiele nicht ready gewesen sind, dann hätten sie in den Playoffs oder in den Big 12 Championship Game gar nicht gespielt. Das check ich nicht. Du kommst doch nur in diese Spiele, wenn du die anderen Spiele vorher, die genauso wichtig sind, wenn du die spielst und wenn du sie gewinnst und wenn du ready dafür bist. So, also das von dir angesprochen, das ist mir wohl auch aufgefallen, dass das alles andere als perfekt gelöst war. Aber du kommst ja nicht ins Halbfinale, wenn du wäre das in der, also ich verstehe die Aussage leider nicht.
Ja. Well, I mean, like I said, they almost blew the whole season by losing the Big 12 Championship. Big 12 minus 2 championship game. It was a good vote. It was a good selection. But like I said, 17-7, to me, the game was over. And obviously, the game should have ended there because they didn't score any more points. 17-7 would be good. Georgia went and embarrassed them.
Will ich ja so sagen, wenn TCU, wenn wir gesagt hätten, TCU ist ein Contender für das National Championship Game vor der Saison. Das war ein Team, dem vielleicht 7 Siege zugetraut worden sind.
Sure. I mean, they were at 5-7 last year. No, and they deserve to be in the playoffs this year. I mean, you know, this is like when those teams, from last place to first, last to first, and you know, coming out of nowhere, whether they're a college team or an NFL team, sure. They, like I said, I'm not going to take away what they did during the season. I they just didn't show up in championship moments this season. And then Dynasty, yeah. So Georgia, not only did they show up to play. They were dominant, and then that you can actually now say dynastic. Maybe they have to win another one in a couple of years, so that we can say 3 of the last 4 or 3 of the last 5. Then we can say dynasty. But the way they should play tonight, they're definitely not only the best team this season. They were the best. They're the best team the last 2 seasons, and Stetson Bennett, he's finally graduating, if I understand, 25, and you know. But you know, the funny thing is, he wasn't a Manning. He wasn't number one. You know, wasn't he a walk-on to a walk-on to a walk-on and transfer and everything? You know, as corporate plugs go for Fowler to say Disney right needs a new movie about that. Okay, fine. Fowler, you won't get fired now. You know, just go off to Australia and do your Australian Open coverage now for the next 2 weeks. Enjoy your suntan. Enjoy your summer. But yeah, no, it actually is it shows that if you want to play and you can play, you know, Rudy, I can cry at the end of every showing of Rudy. But this was a real life Rudy, you know, and I'm sure, I don't know what kind of struggles he went through, but he definitely was talented and he led. Yeah. He's leaving a legend, as they said, leaving a legend there, a legendary status. You know, I can talk about Peter Gardier beating Oklahoma 4 times, you know, that's a Texas legend, but this is a national legend. This is an SEC legend. This is a Georgia Bulldog legend. And hopefully he will be more highly regarded than Herschel Walker, just because of what Herschel has done since then. But so we can forget talking about him. But no, Herschel Walker, you know, Heisman Trophy, you can't take that away. And we can talk about Reggie Bush later, but you know, that can't be taken away, what he accomplished. But Stetson Bennett, what he did was great. What Kirby Smart has done. This is what I just take out Dabo Sweeney's name and put in Kirby's name and saying, yeah, this is what you want to do, that every season you have a team. And the fact that they showed up to play, my gosh, everything was crisp, at least during the highlights. You know, you guys said it, what you said earlier, Jan. The blocking, the rushing, the tackling, the plays, just everything seemed to work. It felt like it was, it felt like a SEC Saturday in August or in late November when they're playing their Division II teams. It really felt like that kind of game. And Georgia showed why they're the best team, why the SEC is the best conference. Yes, we were a field goal away and a couple of plays away from an all Big Ten, Big 14 minus, Big 14, I give you a minus, a Big 14 matchup. But that didn't happen. And it's a shame that, you know, it's an opposite. Just my last comment here. We had so many shitty semifinals and great finals. And then this time we had two semifinals. It was definitely worth it for New Year's Eve. I enjoyed my couch. I enjoyed the no fireworks. It would have been great to wake up this morning and watch a great matchup. But I'm glad that I didn't sleep I slept through for this bloodbath.
Yeah.
Hypno my ass.
Christian, gibt's noch zum Spiel irgendwas zu sagen, wenn wir schon dabei sind?
Naja, es ist halt das passiert in der Partie, was wir eigentlich schon bei TCU gegen Michigan zumindest ein Stück weit erwartet haben. Nämlich, dass sich das Talent-Level und die Physis halt entsprechend durchschlägt. Und TCU konnte das gegen Michigan kompensieren. Gegen Georgia hat das dann nicht mehr geklappt. Für mich nimmt das... Also klar, das tut mit Sicherheit jetzt, also gerade die Form der Niederlage tut mit Sicherheit sehr, sehr weh. Aber für mich nimmt das eigentlich so gut wie nichts von TCU weg, weil das war eine besondere Saison. Und das auf dem Weg zu schaffen, da gehört halt schon was zu. Und für mich ist da wenig. Klar, also ne, es gab ein bisschen Hoffnung nach dem ersten Touchdown, aber Georgia hat es dann dominiert und Jan hat schon recht und das ist vielleicht der eine Punkt, den ich jetzt nochmal machen wollen würde und an der Stelle, dass Georgia selbst mit den Backups ja noch ordentlich gescored hat, ja, also die hätten noch ganz andere Dinge erreichen können. Ja, also das muss man schon tatsächlich sagen. Also da verdienen die schon echt massiv Respekt. Und das Lustigste, was ich vielleicht noch gehört habe, war, dass Nick Saban fand ich war auf dem ESPN-Set. Ich habe primär halt die Vorberichterstattung gesehen. Ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn zum Teil sogar unterhaltsam. Musste ein bisschen aufpassen, dass ich nicht Sympathie für ihn entwickle.
Raus.
Das ist in letzter Zeit passiert das manchmal. Ist mir auch, habe ich auch schon gehabt, diese komischen Gefühle.
Ne? Ja. Aber dass dann der ESPN-Analyst irgendwie in sein Gesicht sagt, ja, und übrigens Georgia ist die neue Dynastie oder ist der neue Chef im Regen College Football und Sam, sie sagt den Spartnamen. Das ist so cold gewesen. So. Ich dachte, yes. Das war das Richtige, was sie Nick Saban, der eine ganze Menge böse Offensive-Line-Spieler kennt, in so einem Moment sagen würde. Ganz genau. Ja. Das wäre mein Take, Nicola. Sorry, es ist halt. Ich muss sagen, ich bin ganz froh mit dem Spiel. Also, Nicola, wenn du die Partie kommentiert hättest, dann wüsste ich, dass die Pandemie endgültig vorbei gewesen wäre, weil du warst eine Zeit lang so auf diese Blowouts geroutet. Dass ein Kommentar mit dir, wusste ich, da wären wir wieder in Vorpandemie-Zeiten.
Ich habe auch nach der Pandemie Blowouts gehabt. Also mein einziges Geisterspiel war ein knappes 83-0, glaube ich.
Saarland-Frankfurt?
Ja.
Ja. Also Frankfurt-Saarland, um genau zu sein. Ja.
Ja, ich vielleicht noch zwei kurze Takes. Ich habe den Spaß ja wirklich bis zur letzten Minute durchgeguckt und das die einzige Challenge, die es gab in der zweiten Halbzeit, war wirklich
mitzuzählen
und die Frage, hat Georgia mehr Plays oder macht Georgia mehr Punkte? Und bis zum letzten Drive hatten sie mehr Punkte als Plays in der Offense. Und dann haben sie leider dadurch, dass sie da das am Ende so runtergerannt sind, am Ende sind es dann 72 Plays und nur 65 Punkte. Ist ein bisschen schade. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, dass was Christian gesagt hat stimmt, dass das wenig von TCU's Saison nimmt, denn ich glaube, dass man dieses Ergebnis auch nicht zu sehr überbewerten darf. Ich glaube nicht, dass TCU in 10 Spielen auch nur 3-mal so eine Klatsche kriegt. Nicht in dieser Größenordnung. Ich glaube, dieses Team war drained. Dieses Team war einfach, das hat alles reingeworfen in die letzten Spiele. Das hat dieses K-State-Spiel da nochmal eben den Schalter umlegen können. Das hat vorher immer auf der Rasierklinge getanzt, hat es immer geschafft, irgendwie doch zu überleben. Dann diesen wirklich grotesken Shootout gegen Michigan gewonnen. Auch dann Defense-Touchdowns, das darf man nicht vergessen. Und da war auch ein bisschen Glück dabei sicherlich. Und wer weiß, wie viel von 10 Spielen. Aber das ist ja das Spannende an Playoffs, dass es eben nicht ein Best of 3, 5 oder 7 gibt. Wie viele Spiele sie wirklich gegen Michigan gewonnen hätten, wenn es da eben mehr Spiele gegeben hätte, spielt auch überhaupt keine Rolle. Aber ich glaube, dieses Team war einfach fertig. Es konnte nichts mehr. Das war einfach durch. Das konnte nichts mehr hinzusetzen und ist dann wirklich ganz, ganz fürchterlich unter die Räder gekommen. Und das finde ich eben schon fast ein bisschen schade. Oder, also, schade natürlich wegen der Spannung. Die Spannung wäre natürlich auch nicht größer gewesen, wenn Georgia, sagen wir mal, 38-7 gewonnen hätte. Aber 65-7, das ist halt, ja, das geht eben im Grunde gegen dieses, was war das, 73-0 Finale in der NFL irgendwann in den 40ern zwischen Chicago und Washington. Das darf eigentlich, im Finale darf sowas ja eigentlich nicht passieren.
Es fühlte aber sich an wie dieser Broncos-Seahawks-Superbowl und schlimmer.
Ich fand schlimmer. Beim Broncos-Seahawks-Superbowl hast du gemerkt, am Anfang, da ging es ja mit diesem Snap los, der über Mannings Kopf flog und dann kamen die Broncos in den Negativspieler. Das war ja vorher die beste Offense der Liga. Und man hatte immer irgendwie das Gefühl, naja, vielleicht, und hier fand ich ab einem Moment, also vom ersten Viertel abgesehen, ab einem Moment war das wirklich trostlos, weil TCU hat ja wirklich nichts mehr hinbekommen. Das meine ich überhaupt nicht böse, aber da war einfach die Luft völlig raus aus einer der Top 5 Offenses dieses Jahr, das darf man nicht vergessen. Die haben 9 First Downs gehabt. 2 von 11 Third-Down-Versuche. Die haben keine 200 Total Yards gehabt. Georgia hat die komplett abgestellt. Und das ist natürlich, und das glaube ich, sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, das geht dann immer ein bisschen unter, weil man sagt, na ja, TCU der Außenseiter, TCU ist ein kleineres Team, stimmt alles, aber das war eine All-Time-Performance. Man kann sowas schwer vergleichen, aber ich glaube, wenn Georgia im Halbfinale so aufgetreten hätte, hätte auch Ohio State keine Chance gehabt. Da haben alle Zylinder geklickt, wie es so schön heißt, wirklich in Offense, Defense, in jedem Mannschaftsteil. Da hat alles gepasst. So ein Spiel hast du halt nicht oft und darum hätten, wie gesagt, wenn sie das am Ende, die sind ja nur noch gelaufen und trotzdem noch 2 Touchdowns reingedreht, mit den Backups und irgendwann waren ja wirklich die absurdesten Third- und Fourth-Stringer, dann durften auch noch mal irgendwie ein paar Bälle nehmen. Also das war wirklich eine absolute Klinik auf beiden Seiten und Respekt. Und wie gesagt, ist ein bisschen schade, weil ein Blowout kann ich im Finale akzeptieren, ist nicht schön, aber passiert. Aber das hier war ja mehr als ein Blowout. Das war schon irgendwann auch peinlich ein bisschen. Und was TCU da in der Defense gemacht hat, da hat man gemerkt, dass einfach nichts mehr geht. Und das ist schade, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht zu sehr diese Saison überschattet. Ich glaube nicht, dass es das wird, aber die Höhe der Niederlage ist halt schon nochmal was anderes, als wie gesagt, wenn du 38-7 verlierst.
Final Ranking, also Jan, Georgia 1, Ohio State 2, Missouri 3, ne?
Missouri? Nee, das hoffe ich nicht.
Das waren die einzigen, die noch knapp an Georgia dran waren.
Nein. Nein, das ist natürlich, da können wir natürlich jetzt, da könnten wir jetzt natürlich einen tollen Übergang, ich will den gar nicht vorschlagen, Richtung Playoff-Diskussion machen. Das natürlich ein Team wie Alabama, das hat man ja auch im Sugar Bowl dann gesehen. Natürlich hätten die auch immer eine Chance, dann in einem größeren Format da wieder irgendwo zumindest ins Halbfinale zu rutschen.
Ja, die Frage bei den Playoffs ist halt, weil du gesagt hast, das war jetzt das absolute A-Plus-Game von Georgia. Ja? Mhm. Die Frage ist halt, in den Playoffs, wenn du 3 Spiele hast, bringst du 3-mal ein A-Game oder hast du 2-mal ein B-Game? Ne? Das ist halt.
Ich glaube ja, auch wenn Ohio State das toll gemacht hat, dass das insgesamt zwar eine überdurchschnittliche, aber keine wirklich richtig gute Vorstellung von Georgia war. Gerade in einigen Bereichen, D-Line, hat man sie deutlich besser erlebt schon. Und auch im Backfield gab es sie, also im Defensive Backfield gab es die ganze Zeit ein paar Probleme. Die hat Ohio State natürlich mit ihren Skillplayern dann wirklich exploited, aber nein, du wirst nicht dreimal das A-Plus-Game auspacken. Vielleicht, weiß nicht, in den letzten Jahren hätte es vielleicht TCU geschafft. Oder die Alabama-Teams der frühen Zehner mit ihrer wirklich völlig erstickenden Defense. Aber ja, wie gesagt, die Frage ist ja nur, wir hätten wahrscheinlich ein anderes Finale bekommen. Davon kann man ausgehen.
Was bleibt von dieser Saison, Cell, außer dieses Finale? Was hat dich am meisten gefreut? Was hat dich am meisten enttäuscht? Was bleibt?
Well, I mean, the Enttäuschung, the disappointment always for me is that,
you know. Aber jetzt kommen wir nicht mit Texas an enttäuscht, weil das war nichts Besonderes für die Saison 22.
Ich wusste, dass Texas nichts bringen würde in der Saison. Das ist keine Enttäuschung.
So I'll stick to the positive. You know, the fact that we didn't have Alabama and we didn't have that such a big drama about who the best teams were. As I said in the selection show, when I was asked to analyze the four picks, I think the committee did well. You know, it takes time to get used to a system and start picking teams and making the right selections. And look, there's always going to be team number 5 and 6 being left out, whether it's, you know, TCU Baylor from the first time, not Alabama, who was the one that, was better, not Ohio State,
Tennessee? Yeah.
Nah, Tennessee, they didn't, but yeah, maybe they could have, they had a case, but the thing was that there wasn't anyone that can really feel left out. I think that we had the four best teams and, I learned my lesson there that, you know, not always think that Bama's going to win now. So we know now that crying or politicking on the TV is not going to get you into the CFP. The competition was good. I think this is the real first season after the pandemic. And of course the transfer portal season. So now we can also see that, wow, the quality of the games will not be affected when we pay the players. Sure, some players opted out of the bowl season, but that was a big thing last year when people said, okay, they won't be able to play. So that was a good, you know, if I look back, it's a good question. Could have prepared for that, but, I think the competition was good. As always, I'm always going to watch and I'm glad that except for the final, the whole season was exciting. We were following all the undefeated teams. Yeah. Tennessee was a good one because, it wasn't just Georgia. The East was competitive. But yeah, the biggest disappointment, would be I'm trying to think what the biggest disappointment would be. I mean, I want to say A&M, but I'm happy about that. So, but if I want to be an analyst and say, yeah, I feel bad for the teams that were hyped and they didn't follow through. And, you know, it's, you know, you got to do your talking on the field. You know, I was listening to, you got to, you know, walk it like I talk it by the Migos. You know, you can talk all you want, Jimbo, or any other coach, but you have to show it on the field. You have to let your players play and win the games for you, and that's something that didn't happen for them. But that should be a message for everybody in that regard. So, I'm always happy when the season's gone through. The disappointing part is now we have to wait 8 months before kickoff.
Können wir da aufhören, über dieses bedeutungslose College in Texas zu sprechen? Danke sehr.
Welches? Das in Burnt Orange oder das mit den komischen Kadetten?
Das mit dem Headcoach, der ganz viele Ranches hat und so weiter und die 85 Millionen Gründe, die sich gerade verdoppelt haben, ihn zu entlassen.
Aber Nicola, gab es da nicht irgendwelche, wie soll ich sagen, Coaching-Changes im Staff? Oder habe ich da irgendwas?
Wer weiß, ob er in 3 Wochen noch da ist. Vielleicht ruft bis dahin Alabama.
Ja, oder exactly. Oder er hat wieder auf dem Sozius irgendwie eine Begleiterin und baut einen Unfall oder so. Das ist alles
möglich. Oder die Houston Texans rufen an, wer weiß.
So, the disappointment, you know, just is that, yeah, that someone, I'm disappointed by that Jim Harbaugh cannot get out of the limelight. You know, here, I just praised him last week that he was in the hot seat the whole time. Finally has brought Michigan on par with Ohio State, and then now we have rules violation. In this day and age, how can we have any kind of rules and violations? We're paying the players. I know that there was a different reason for it because of going through this dead period or whatever. But yeah, the disappointment is it's not FIFA level corruption or FIFA level disorganization, but college football definitely needs to figure that out. And hopefully the disappointing part is just when we feel like we're getting some kind of normalcy, some kind of consistency, to how we play the playoffs and how we decide to champion, we're going to have a change in a couple of years. So hopefully we can have some kind of continued stability for 10, 15 years where everyone's happy, everyone's continues to make money, and we can decide the championships in the field, and that's all I care about.
Ach so, können wir übrigens, Christian, über dieses fantastische Statement zu Michigan und dem Verbleib von Jim Harbaugh sprechen?
Ich bin der Meinung, dass Harbaugh nächstes Jahr in der NFL sein wird.
Aber er expected doch bei Michigan, also.
Expected euphorically.
Ein sehr schöner Begriff übrigens.
I expect euphorically to have a good night's sleep today when this podcast is done.
Jetzt mal ernsthaft. Ich meine, Michigan.
Nein.
Also ich meine, wenn keine Ahnung, wenn die Presseabteilung der Frankfurt Pirates sowas rausgibt, kann ich das verstehen. Ja, also ich meine, nein, ich kann es nicht verstehen, aber ich kann akzeptieren, dass das irgendwie Laien machen, die irgendwie nicht besser wissen. Ja, selbst das Chaos der Cologne Crocodiles. Außendarstellungstechnisch ist eine komplette Katastrophe. Aber das ist eine riesen Uni, meine Güte. Haben die keine PR-Abteilung, die immer drüber guckt und sag mal Leute, habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
Ich ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass die eine PR-Abteilung haben, die gesagt haben, habt ihr nicht alle Tassen im Schrank? Und dann wird die mir gesagt haben, ich bin euer Boss und ihr bringt das genau so. Ja, ich glaube, dass das so läuft. Ich glaube, dass die PR-Abteilung in vielen Bereichen gar nicht das Problem sind. Ich glaube, dass die Leute da drüber das Problem sind. Und lustig ist ja in dem Zusammenhang, und ich finde das wirklich nett, Nikola, dass du mich ansprichst, weil ich wollte da eh drauf hauen. das Ding ist 2 Tage alt, beziehungsweise, ich weiß nicht, 2, 3 Tage alt, und dann, ich hatte ja am Samstag Denver gegen die Chargers, und dann hörst du, ja, Denver wird auf jeden Fall mit Peyton und mit Harbaugh sprechen, und du hörst dann Harbaugh bei den Calls und sonst wo. Das kommt ja nicht von ungefähr. So, also, Schwierig. Zumal, wie gesagt, gerade was Denver betrifft, du brauchst Draftkapital, um Sean Payton zu holen. Da haben andere mehr, weil der ja noch bei den Saints unter Vertrag steht, formal. Ich bin gespannt. Aber ja, ziemlicher Autounfall, das Statement für mich.
Ach so, stimmt, die brauchen ja Picks, um Payton zu holen. Ja, da war was. Wobei, ich dachte, die durften sich doch nur mit ihm unterhalten. Ach, egal. Die Harbaugh-Geschichte, Jan, fantastisch, oder? Aber ich verstehe es weiterhin nicht, was dieses rumgeeiert soll. Ja? Dann soll er jetzt sagen, ich will in die NFL.
Aber das hatten wir doch letztes Jahr schon in ähnlicher Form, oder?
Da ja, gerade deshalb. Ich meine, warum lässt du dich als College, wirklich, das ist doch wie irgendwie, ja, die glückliche Ehe, aber er schaut weiterhin jedem Rock hinterher. Ja, also
ich meine, das kann eigentlich nur ein Leverage-Ding sein, oder? Also das.
Aber will er schon wieder ein Gehaltserhöhung, dafür, dass er im Halbfinale gescheitert ist?
Ja, aber also ja, man kann das natürlich. Das ist jetzt, aber finde ich, wird der Michigan-Saison nicht ganz gerecht, wenn man das so.
Ich würde sagen, für die nächste Gehaltserhöhung brauchst für mich den Next Step. Du hast letztes Jahr Ohio State geschlagen, du warst im Halbfinale, du hast dieses Jahr Ohio State geschlagen, du warst im Halbfinale. Geh doch, komm doch mal, vielleicht kommen wir mal ins Finale. Und dann gibt's einen extra Bonus, weißt du?
Ich glaube, ist es nicht bei PJ Flex so in Minnesota, dass der andauernd irgendwelche Gehaltserhöhungen entweder für sich oder seinen Staff durchkriegt und den Vertrag immer verlängert, obwohl sie auch noch nicht einmal jetzt im Big Ten Championship Game waren, was ja natürlich auch nicht unbedingt der Anspruch ist, von Minnesota da dauernd aufzutauchen. Aber auch da könnte man ja sagen, ja, jetzt war doch erstmal ab, bis ihr zumindest mal so einen kleinen Erfolg habt und nicht nur einfach euch für Bowls qualifiziert. Ich glaube, so funktioniert die Welt da einfach nicht. Okay. Und wenn du mehrfach irgendwie unter die besten 4 kommst und zweimal die Conference gewinnst, die lange ungewinnbar erschien für Michigan. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht.
Für mich wirkt es wie eine Clownshow, aber gut, das
ist aber wenn er nachher, aber er kann ja nur gewinnen. Also nicht bei uns vielleicht, wir werden dann weiter darüber lästern, aber letztlich kann er doch nur gewinnen. Entweder kriegt er einen NFL-Vertrag und darf da nochmal richtig angreifen und kann da nochmal versuchen, dass er es irgendwie doch schafft, den Super Bowl zu gewinnen auch. Ich meine, das ist natürlich ein hehres Ziel. Er war im Finale. Drei hintereinander, ne? Drei NFC Championship Games waren es ja mit einer Finalteilnahme. Da hängen die Trauben natürlich hoch, dass er sich wirklich nochmal verbessern kann zu dem, was er schon erreicht hat. Das ist im College natürlich aber ähnlich schwer. Ne? Also ist ja jetzt nicht anzunehmen, dass Michigan, jetzt hat ja Blake Corum verkündet, dass er zurückkommt. Sehr, sehr, sehr überraschend, muss man sagen. Weiß man natürlich nicht, wie viel das mit der Verletzung zu tun hat, aber es gibt genug Spieler, die halt auch mindestens so verletzt waren und sich dann eben für den Sprung in die NFL entschieden haben. Er hat das nicht getan. Das heißt, die werden schon auch nächstes Jahr wahrscheinlich einen relativ kompetitiven Kader stellen, nur oben ist das Nadelohr einfach so dünn, dass du nie weißt. Es reicht ja ein Spiel, wo du ausrutscht, wo du irgendwo mal nicht dabei bist, wo vielleicht dir zwei Keyplayer fehlen und dann ist es schon schwierig, in die Playoffs zu kommen. Das wird ab 2024 natürlich dann anders, klar. Aber auch dann ist es ja so, dass du nicht irgendwie damit rechnen kannst, wenn du nicht vielleicht unbedingt Alabama oder Georgia bist, dass du da automatisch reinschlüpfst. Ich verstehe es nicht, aber offensichtlich muss er diese Spielchen wieder spielen und kann nicht sagen, ja, jetzt habe ich ja hier einen tollen Vertrag und verdiene ja auch mit am meisten Geld unter allen College-Football-Headcoaches. Das scheint nicht zu reichen, man muss immer das Maximum rausholen. Ist es nicht toll? Freiheit und nein, ich will jetzt auch zu lästern. Er wird schon wissen, was er tut und wie gesagt, er kann ja kaum verlieren. Entweder kriegt er einen Job in der NFL oder er kriegt eine Vertragsverlängerung/Erhöhung. Und selbst wenn er beides nicht kriegen sollte, wovon ich jetzt nicht ausgehe, verloren hat er dann immer noch nichts, außer vielleicht ein bisschen Reputation bei den College-Football-Sofa-Quarterbacks und das dürfte ihm herzlich egal sein.
Sollte es ihm aber nicht?
Sollte es ihm nicht, richtig.
Ich weiß auch nicht. Es wird langsam anstrengend, muss man auch sagen.
Du warst so kurz vor einem Ulrich Beck-Buchtitel. Ich bin ja echt traurig, dass du den Satz nicht zu Ende gesprochen hast. Welchen Satz? Freiheit oder Kapitalismus? Ulrich Beck im Gespräch mit Johannes Wilms. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass du den Satz nicht zu Ende geführt hast.
Das sind nicht meine Becke-Uli-Referenzen, das muss ich ganz deutlich sagen. Da habe ich ein paar andere drauf. Nee.
Ja, zugegebenermaßen nur, weil ich das Buch irgendwann mal gekauft hatte. Ich kann tatsächlich nicht daraus zitieren. Aber da wird zumindest Nikola glücklich sein, dass ich das nicht kann.
Du könntest es aber jetzt hervorholen, lieber Christian, und dann ein bisschen daraus vorlesen.
Ich wollte gerade sagen, wo die Analyse zum Spiel etwas kürzer gebrochen ist.
Ich möchte ungern, war das jetzt das letzte Spiel auf großer Bühne von Stenson Bennett?
Nein.
Ich befürchte auch nein.
Nein. Also befürchte es, nett gesagt. Nein, also ich will jetzt noch nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich irgendwie Sorge habe, dass irgendwie Roman mithört und ich will jetzt hier auch keine Grades raushauen. Ich behaupte aber, dass das der Spielertyp ist, der ein Career Backup ist. Und sagen wir, deine Mannschaft braucht in der letzten Woche, also vermutlich in 3 Jahren, in NFL Woche 24 oder so, unbedingt einen Sieg. Und der Gegner, für den geht es um nichts mehr und bringt einen Backup-Quarterback und bringt Bennett. Und der wirft halt aus dem Nick für 250 Yards und 3 Touchdowns und macht keine Fehler in dem Spiel.
Wie hieß der bei den Packers? Und dann bekommt dann irgendwie so einen Riesenvertrag. Wie hieß der bei den Packers?
Wobei der Unterschied zwischen Matt Flynn und Bennett ist, dass Matt Flynn, also anders. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein Bennetts Arm Matt Schaub in der Endphase ist. So schlimm ist es nicht. Aber 35 Air Yards bist du vielleicht komfortabel mit. Nicht viel mehr. Aber, und Jan kann da noch mehr zu sagen, weil ich, sorry, ich will ja die ganzen Punkte nicht wegnehmen, ist einfach ein sausmarter Quarterback.
Ja, und vor allem, jetzt muss man ja sagen, das fand ich, war die ganze Saison über auffällig, vor allem mit dem ersten Spiel gegen die Ducks, wie er aufgetreten ist. Das sah ja ganz anders aus, als wie wir ihn damals hatten, wo ich ja jede Woche hier gebetsmühlenartig war, warum starten sie nicht JT Daniels, gesagt habe, was nicht sehr gut gealtert ist, zugegebenermaßen. Ich bleibe immer noch dabei, dass es damals, dass man das schwer hatte kommen sehen, wie er sich entwickelt und dass er eben auch für ein Gamer wird. Ich meine, der ist halt klein, der ist ja auch relativ schmächtig, der hat keinen besonders starken Arm, der kann Football spielen, der kann sich bewegen, der ist mobil, das wissen wir, nicht erst seit gestern. Das könnte halt so ein Career-Backup sein. Ich glaube, dass Matt Flynn immer noch ein bisschen mehr mitgebracht hat. Und die Spiele, die Matt Flynn, es war ja nicht nur eins bei den Packers, er hat ja ein paar gemacht, auch diese Comeback-Spiele, da gab es zwei. Eins ist, glaube ich, im Unentschieden geendet, das andere nicht. Da hat er schon auch mehr gezeigt als nur irgendwie so ein Career-Backup, den man ein, zwei Mal reinwirft. Hat er den Vertrag bekommen und wenn Russell Wilson nicht gewesen wäre, wir wissen nicht, wie die Karriere von Matt Flynn dann weitergelaufen wäre. Aber bei Bennett, ja, muss man abwarten. Letztlich finde ich, ist es aber auch nicht ganz, oder letztlich spielt es auch für mich nicht so eine ganz große Rolle. Natürlich wird er dieses Ziel haben, hätte ich ja auch an seiner Stelle. Er muss oder er will in die NFL, er will sich auch beweisen, dass er da spielen kann und es würde mich nicht wundern, wenn er da Snaps nimmt, irgendwann. Aber ich finde, wir sollten seine Contributions zum College Football, gerade jetzt auch die letzten eineinhalb Saisons, also der ist ja reingewachsen, diese Rolle, immer mehr und immer mehr. Die sollten wir nicht davon abhängig machen, ob er in der NFL irgendwie eine große Nummer wird oder überhaupt mal aufläuft oder nicht. Das ist einfach eine großartige Geschichte, die man so oft nicht erleben wird, die, wenn man sie jetzt irgendwie einfach nur aufschreiben würde für ein Drehbuch, würde man sagen, ja, mach's ein bisschen realistischer. Gerade bei so einem Programm. Wir reden ja jetzt nicht, Max Duggan ist auch eine tolle Geschichte, ne? Aber das ist halt auf einem anderen Level sozusagen des Programms. Georgia hat immer Top-Quarterbacks gehabt, zumindest recruiting-wise Top-Quarterbacks. Und dann kommt dieser Walk-On, der ist dann über JUCO geht, wieder zurückkommt, sich gegen vermeintliche Top-Quarterbacks erfolgreich erwehrt und dann eben die zwei Championships der Bulldogs holt, die ersten beiden seit 1980. Das kannst du ja kaum schreiben. Man muss auch sagen, das wurde aber letztes Jahr, fand ich schon deutlich, Stetson Bennett ist nicht der Verwalter, der von einer legendären Defense profitiert. Natürlich profitiert er von dieser unglaublichen Defense zwei Jahre in Folge. Aber das ist jemand, der hat immer versucht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Der geht tief. Der ist kein vorsichtiger Quarterback. Der ist kein abwartender Quarterback. Der ist kein Quarterback, der Angst hat, Fehler zu machen. Der attackiert. Und von daher, ich bin gespannt, in welcher Form wir ihn in der NFL sehen werden. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass wir ihn da sehen werden als Backup. Und du weißt ja nie, ich meine, wer von uns hätte gedacht, dass Anthony Brown in seinem ersten Jahr als UDFA startet in der NFL? Der Quarterback von Boston College und in Oregon, jetzt bei den Ravens. Du weißt nie, ob er nicht auch irgendwann mal ein Spiel starten darf. Warten wir ab. Schöne Geschichte.
Ich würde noch einen Punkt machen, der mich tatsächlich überrascht hat. Und vielleicht habe ich einfach zu wenig Georgia gesehen oder whatever, aber er ist halt auch ein besserer Läufer. Ich glaube, der wird athletisch gar nicht so, also nee, ich hasse seine physischen Tools. Ich hasse die Statur. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist nicht ganz so schlimm wie vielleicht bei anderen Quarterbacks im Draft. Aber du kannst den auch durchaus mal auf eine Read-Option schicken und laufen lassen. Und auf jeden er Fall. Hat eine gewisse Geschwindigkeit. Also ich finde ihn nicht uninteressant. Also, ne, keine Ahnung. Also klar, er hat ein gewisses Alter. Und aber das hat mich am meisten überrascht, weil Georgia das zwar auch gemacht hat, aber sie mussten es nicht machen dieses Jahr, so wahnsinnig viel. Ja, das ist
nee, sie haben es dieses Jahr, er hat ja dieses Jahr relativ viel Touchdowns erlaufen, aber das war halt viel Short Yardage kam. Letztes Jahr haben sie ihn mehr laufen lassen, weil sie ihm da, glaube ich, gerade am Anfang der Saison noch nicht so vertraut haben, zumindest noch nicht so wie jetzt im Passing. Obwohl er ja da keine schlechtere Saison oder keine wesentlich schlechtere Saison statistisch gebracht hat. Er kann laufen, der kann auch schnell laufen, der ist auch tough. Also es ist jetzt nicht so, dass er nur irgendwie dann über außen scrambled und ins Ausläuft. Der hat auch Shots über die Mitte genommen. Also Shots in dem Fall nicht als Pässe gemeint, sondern eben als harte Tackles. Und was sie dieses Jahr halt viel gemacht haben, das hat er in beiden Playoff-Spielen, hat er ja damit einen Touchdown gemacht, diese Quarterback-Sweeps. Ne? Also dass er wirklich den Design-Sweep über außen nimmt mit Vorblockern. Der hat eine Athletik. Die ist immer unterschätzt gewesen. Die sollte man immer nicht kleinreden. Die ist definitiv da.
Und übrigens über diesen Sweep redest, Nikola. Ich bin überzeugt, also Jan redet über den Sweep und ich spreche Nikola an. Ich bin überzeugt, Nikola, dass TCU keine Mathematiker in der Defense hatte. Denn bei diesem Touchdown über die linke Seite waren ungefähr drei, also hat nichts gestimmt. Also, und das ist vielleicht der eine Blemish, den ich vielleicht doch nur anfügen will zu TCU's Season. Ein paar Sachen haben sie denen dann schon sehr einfach gemacht. Und also auch bei dem Touchdown, wenn man da gecountet hätte, ein Lauf über links war da schon möglich, aber da war absolut niemand. Und das Lustigste war der linke Tackle, ich glaube Broderick Jones war das, der verzweifelt gesucht hat, jemanden zu blocken. Es war halt einfach niemand da. Das ist ein bisschen schade gewesen. Aber vielleicht war es genau so, Jan, wie du gesagt hast, das einfach. Alles rausgeballert in dem Spiel gegen Michigan und es ist dann auch schwer, so ein Gefühl oder so eine Haltung über so einen Zeitraum zu konservieren. Und auf die ist ja auch viel eingebrochen, muss man auch tatsächlich sagen. Positiv Stress, aber eben viel Stress.
Das gab es ja in einigen Szenen. Bei diesem einen Sugar Huddle, wo sie wirklich rauskommen und den Snap relativ direkt starten, wo man gesehen hat, dass die Defense, das war dieser Touchdown auf Led McConkey, der erste, der, wo er diese Seam Route gelaufen ist, glaube ich, war der erste. Da kamen sie ja raus, haben dieses Play gemacht und wenn man sich das nochmal in All 22 anguckt, die wussten nicht, wer ist jetzt für was zuständig, die waren überhaupt noch nicht haben mit nichts gerechnet und da waren im Grunde genommen, McConkey war halt die vertikalste Route, dahinter ist der Running Back, glaube ich, was McIntosh so ein Running Back Seam gelaufen und aber auch die anderen Receiver waren eigentlich alle frei. Also da konnte sich setzen, wenn dann halt wirklich aussuchen, wen nehme ich? Ah, ich nehme den, der am längsten, also am weitesten gelaufen ist, der kriegt den lockeren Touchdown dann. Da gab es so ein paar Plays. Da waren sie vielleicht auch einfach nicht mehr schnell im Kopf. Also dieser Quick Trigger, der hat dann vielleicht ein bisschen gefehlt. Aber gut, wie gesagt, hätte auch nichts genützt am Ende. Das war einfach zu dominant.
Gut, dann, das fühlt sich an, als wären wir durch, oder? Also sind wir so, vielleicht nicht so ganz so...
Noch was ergänzen?
Weiß nicht, wir sind nicht ganz so durch wie TCU, aber... Sal, anything to add?
No, like I said, at the beginning, if TCU... could have won the two championship games, that would be a great season for them. So, I mean, you can't put your head down that they were two losses away from a national championship. So good for them, or at least one loss, but, you know, they didn't play well. They didn't show up last night. But yeah, you know, one of the questions we talked about is, or the questions is, where do we put a Georgia dynasty? Do we put it up with the Nebraska teams of the 70s, the Notre Dame teams of the 40s, 50s, and 60s? You know, where would you guys place them? I think that definitely in this new college football world that we have, this universe that is definitely up there with Saban, you know, maybe one more championship will put them there. They're definitely on their way. Or do you think that you really can't compare with the way the transfer portals have worked out, the way the championships are now decided? Can we put Georgia, if they continue it, on par with the old ones, but for sure Alabama and Clemson over the last 10 years, 15 years?
Gut, ansonsten, achso, ja, yeah, New...
That was the question to you guys, but yeah, okay, yeah.
Also ich kann's nicht mit Nebraska, es ist zu früh, es ist vor meiner Zeit. Für mich, und das ist immer noch sehr in Erinnerung geblieben, ist eben dieses dominante Finale zwischen Alabama und Notre Dame. Von der Wirkung her sind die beiden Spiele für mich ähnlich. Der Unterschied, die Erwartung an Notre Dame war vielleicht ein bisschen höher. Auch wenn die damals Außenseiter war. Ich glaube schon, dass Georgia das noch über ein bisschen längeren Zeitpunkt machen muss. Aber es zeigt doch, dass es Veränderungen gibt und vielleicht, also DeSantis Satz zur Dynastie ist mit Sicherheit sehr, sehr gut. Weil man darf nicht vergessen, auch Mark Richt hat bei Georgia auf einem Elite-Level rekrutiert. Das waren nicht alles Nummer 1-Klassen, aber es waren regelmäßig Top-5-Klassen. Aber sie haben es nie auf den Platz gebracht. Und das muss man Kirby Smart und seinem Staff wirklich geben, dass sie wirklich damit geschafft haben. Und Ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer, mich von Alabama oder so. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, wer der Top-Dog ist, aber wenn du zweimal in Serie die Meisterschaft gewinnst und jetzt so, dann bist du vermutlich der Top-Dog.
Aktuell ja, da wäre ich auf jeden Fall bei euch. Alabamas Dynastie ist natürlich einfach so lang insgesamt jetzt, die Saban-Dynastie, dass man das schwer vergleichen kann. Da muss Kirby Smart natürlich noch einiges für tun. Andererseits muss man natürlich auch anfügen, dass Kirby Smart ein sehr, sehr gewichtiger Teil dieser Alabama-Dynastie war. Der hat ja Nick Saban schon ein bisschen länger gefolgt, auch schon bei vorherigen Stationen. Ja, es ist heute sicherlich insgesamt ein Stück einfacher, Dynastien zu formen, als es früher war, weil du eben diese Konzentration an der Spitze hast, weil du das Transferportal hast, weil du natürlich die NIL-Möglichkeiten hast. Jetzt aber auch bevor es die letzten beiden Elemente gab, war es, also für Alabama war es einfacher als für die großen Dynastien der 60er, 70er, 80er, 90er. Das, glaube ich, kann man schon festhalten. Das ist einfach eine Entwicklung im College Football, die sich nicht aufhalten lässt. Und von daher sind, glaube ich, so eine Vergleiche schwer. Ich werde immer die Trommel rühren für die 90er Huskers. Andere werden das tun für das Miami der frühen Nullerjahre oder für irgendwelche anderen Teams. Das ist, glaube ich, das macht es auch ein bisschen charmant, dass wir da, dass diese Teams einfach nicht gegeneinander spielen können, rein geografisch und nicht. Und Georgia gehört da jetzt irgendwie zu. Es ist ja nicht so, dass das die ersten beiden guten Jahre der Bulldogs waren. Die waren im Finale, das Tour-Play, Second and 26, waren sie eigentlich schon gefühlt mehrfach Sieger in dem Spiel. Ein Jahr später eben das SEC Championship Game, wo sie mit zwei Touchdowns führen gegen Alabama und sich dann von Hurts, als er reinkommt, für einen verletzten Tour dann noch überrumpeln lassen. Also das ist ja jetzt auch schon, das sind ja nicht die ersten beiden Jahre, bei denen Georgia absolut an der Spitze agiert. Von daher, die gehören da jetzt so langsam zu und das ist jetzt kann man in der Tat schon langsam von der Dynastie reden, wenn man eben die Jahre davor mit einer Finalteilnahme, mit weiteren sehr guten Saisons und jetzt eben diese beiden, wo sie das ganze Ding gewonnen haben.
Georgia ist übrigens bei den Buchmachern noch Favorit, nächstes Jahr Meister zu werden, aber das wäre ja zu dem Zeitpunkt, so noch gar nichts heißen. Wir wissen ja, ist ja schwierig, sämtliche Quarterbacks wechseln, andere hören auf jeden Fall auf. Bennett, Young werden, also ne, wird's nichts treffen nächstes Jahr in der SEC nicht aufeinander, also ja.
Ja, aber ich möchte vielleicht da noch anfügen, ich finde, also die, wenn man sowohl den Schedule als auch jetzt sieht, was am Team bleibt, würde ich sagen, dass Georgia jetzt favorisierter auf eine Titelverteidigung ist, als sie das diese Saison waren. Schauen wir mal, was draus wird.
Klar, letztes Jahr haben sie die halbe Defense verloren.
Mindestens ja, fast mehr als die
eigentlich. Ja, eher drei Viertel. Dieses Jahr verlieren sie Carter.
Und sie verlieren Kenny Ringo.
Ja, und bei Carter bin ich gespannt, ob der irgendwie, will ich irgendwas over under so bei 6,5, was den Draftspot betrifft, ansetzen. Mhm. Ich glaube, dass den viele als Nummer 1 Spieler haben werden. Aber wir wissen, Interior Defensive Line ist immer noch nicht die am meisten gewertschätzte Position, aber das stimmt. Klar, Quarterback wird neu besetzt, auf der anderen Seite, also auch die Freshmen, die sie dann hatten, klar, es war dann, das Spiel ja. War es, wie es war, aber das sind jetzt nicht die untalentiertesten Jungs, die sie einfach mal auf dem Hinterhof in Georgia aufgegriffen haben.
Brock Bowers muss ja noch ein Jahr bleiben, als wichtigste Offense-Waffe. Der Running Back Room ist halt super tief und ich meine, die Freaks, die sie da vorne schon wieder drin hatten, ne? Also was da dann als Backups von Jalen Carter aufs Feld kam, sah auch schon wieder ziemlich nice aus. Von daher, mit Georgia sollte man nächstes Jahr unbedingt rechnen. Keine Überraschung hier.
Gut, dann soll's das gewesen sein für diese Saison. Wir schauen alle ganz gespannt, was im Transferportal passiert. Und wer noch wohin wechselt, wer sagt, er geht in Draft, wer sagt, er bleibt. Wir haben jetzt Cam Rising, der gesagt hat, er bleibt ein Jahr bei Utah. Corum hatte Jan schon gesagt, bleibt ein Jahr weiter bei Michigan. Sam Hartman geht von Wake Forest zu Notre Dame. Also es wird viel passieren. Wir sortieren das alles bis in den August rein. Und dann geht's rein in die College Football Saison 2023, an die Jan sehr hohe Erwartungen hat. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
Naja, was heißt sehr hohe Erwartungen? Das ist die letzte in einer Form, die zwar auch nicht mehr die ist, wie ich sie kennengelernt habe, aber die zumindest noch eine Form hat, die ich so als schon auch bekennender Traditionalist akzeptabel finde. Von daher werde ich es nochmal richtig genießen.
Ja, und hoffen, dass Nebraska da irgendwie das TCU 2023 wird.
Also, ich möchte den Vergleich auch, also Nebraska ist halt ein Powerhouse, ne? Nicht so eine kleine christliche Privatschule, sondern Nebraska, mit Nebraska ist immer zu rechnen.
For the best and the worst.
If I rule the world.
Ach so, der ist ja auch wieder, den hatte ich schon verdrängt, siehst du? Gut. Nun, es ist Zeit zuzumachen. So, das war's von Sofa Quarterbacks College Football für diese Saison. Wir machen den Laden dicht. Natürlich wird's dann von den Kollegen bestimmt wieder auch Diverses zum Draft geben, wenn es dann in die heiße Phase geht. Aber das ist ja fast eine Welt für sich, getrennt, Nicola, von der College Football Saison.
Vielleicht gibt es ja auch wieder die Sofa-Scouts, wer weiß.
Vielleicht, eben, das meine ich ja. Das meine ich ja mit vielleicht. Aber das ist ja fast schon eine getrennte Wissenschaft, ja, von der College-Football-Saison. Also, das heißt, aber von dem, was passiert ist, werden wir auf jeden Fall nochmal hören. Und wie gesagt, nächstes Jahr geht's dann weiter. Ja, dann danke Sal, danke Jan, danke Christian, dass ihr diese Saison immer so intensiv durchgesprochen habt. Und ja, wir gehen dann mit den College Football Sofa Quarterbacks erstmal in die Sommerpause und dann schauen wir mal, was die neue Saison für uns bereithält. Es geht wahrscheinlich wieder los am letzten Augustwochenende. So vorbereitet bin ich tatsächlich, dass ich das erfolgreich nicht nachgeschaut habe, aber ich erwarte sowas in der Art und dann, ja, wieder College, mehr College. Danke an alle, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns aber natürlich bei anderen Sachen hier bei Sportradio 360. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.
You take your hypno and stick it up your toad.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.